SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Hat da etwa jemand das Ei des Kolumbus gefunden? Ein neuer Vorschlag will die Zuwanderung regeln, ohne die Personenfreizügigkeit zu verletzen. Wie das gehen soll, bei uns. Hat da jemand was von Populismus gesagt?
Wenn wir einmal in der Politik sagen, wir müssen etwas zusammen mit Europa tun, als Schweiz, dann scheint mir das nicht Populismus zu sein.
Warum Oswald Zick an der Umsetzbarkeit seiner Initiative zweifelt und damit seine Mitinitianten irritiert, das Kurzgespräch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Weltmalaria-Tag. Wir schauen an, was die Schweizer Pharmafirmen tun und was eben nicht. Stichwort Impfstoff. Und um 13 Uhr Zeitenwende in Österreich. SPÖ und ÖVP erleiden ein Debakel, nur sehen sie es nicht so. Was wird anders in Österreich nach gestern? Das ist unser Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Christoph Studer. Ihr habt die Nachrichten.
Die Masseneinwanderungsinitiative rückgängig machen und den entsprechenden Artikel aus der Verfassung wieder streichen, das will die Volksinitiative raus aus der Sackgasse Rasa. Dieser Vorschlag geht der unabhängigen Denkfabrik Forum Außenpolitik zu weit. Sie fordert einen direkten Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative. Mit diesem soll die Schweiz die Zuwanderung eigenständig steuern. Der Gegenvorschlag verzichtet aber auf Höchstzahlen und Kontingente. Das wiederum hatte die Masseneinwanderungsinitiative verlangt. Der Lebensstandard in der Schweiz zählt zu den höchsten in ganz Europa und im Vergleich zum Ausland sind überdurchschnittlich viele Schweizer mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Dies schreibt das Bundesamt für Statistik und stützt sich dabei auf Zahlen aus dem Jahr 2014. Die Erhebung zeigt aber auch, mehr als eine halbe Million Menschen in der Schweiz leben in Armut. So könne sich etwa jede zehnte Person keine Woche Ferien leisten und sogar jede fünfte Person hätte größte Mühe, innerhalb eines Monats 2.500 Franken für unerwartete Ausgaben aufzubringen. Die Schweizer Jugendherbergen haben im vergangenen Jahr deutlich stärker unter dem starken Franken gelitten als die hiesigen Hotels. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste ging bei den Jugis um mehr als 30% zurück. Zum Vergleich, bei den Hotels betrug das Minus lediglich 1,7%. Diese Zahl hat der Bund bereits früher veröffentlicht. Die Schweizer Gäste mitgerechnet, zählten die 51 Jugendherbergen letztes Jahr 814.000 Übernachtungen, knapp 15% weniger als im Vorjahr. Ins Ausland. Anlässlich seines Besuches in Deutschland hat US-Präsident Barack Obama zu einem geeinten Europa aufgerufen. Ein starkes Europa trage dazu bei, dass Normen und Regeln erhalten würden und dass der Wohlstand auf der ganzen Welt gefördert werde. Mit Blick auf internationale Konflikte warnte Obama auch vor Bedrohungen für Europa und erwähnte als Beispiele die Terroranschläge von Paris und Brüssel. Am Rande von Obamas Besuch kündigte der stellvertretende US-Sicherheitsberater an, dass die USA weitere 250 Soldaten nach Syrien schicken werden. Die rechtspopulistische FPÖ hat bei der ersten Runde der Bundespräsidentenwahl in Österreich vor allem vom starken Zuspruch der Arbeiter profitiert. Das zeigt eine Nachwahlanalyse des Sozialforschungsinstituts SORA. Demnach hätten 72% der Arbeiter den Kandidaten der Freiheitlichen gewählt. Der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei habe bloß 10% der Arbeiterstimmen erhalten. Norbert Hofer von der Freiheitlichen Partei tritt in der Stichwahl gegen den ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen an. Der Schweizer Josef Ackermann, früherer Chef der Deutschen Bank, wird vom Landgericht München freigesprochen. Ihm war versuchter Prozessbetrug vorgeworfen worden. Freigesprochen wurden auch der aktuelle Co-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, sowie drei weitere ehemalige Top-Manager des Bankhauses. Den Bankern wurde vorgeworfen, in einem Schadenersatzprozess des früheren Medienunternehmers Leo Kirch gelogen zu haben. Gut einen Monat nach den Anschlägen von Brüssel sind in der belgischen Hauptstadt wieder sämtliche U-Bahn-Stationen offen. Auch die Station Malbec, neben dem Flughafen der zweite Anschlagsort vom 22. März, ist wieder zugänglich. Das gaben die Verkehrsbetriebe bekannt. Nach den Attentaten blieb die Metro zuerst längere Zeit geschlossen, bevor in den letzten Wochen ein reduzierter Dienst aufgenommen wurde. Das Wetter im Norden ist es heute und morgen wechselhaft mit einigen Schauern. Heute gibt es maximal 7 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 600 Metern. Morgen Dienstag gibt es mit böigem Westwind rund 9 Grad. Im Süden scheint heute die Sonne bei 16 Grad. Morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und lokalen Regengüssen.
Noch 9 Monate, dann müsste die Masseneinwanderungsinitiative der SVP eigentlich umgesetzt sein, die Höchstzahlen und Kontingente verlangt für die Zuwanderung von Ausländern. Die sogenannte RASA-Initiative möchte, dass es gar nicht so weit kommt. Unter dem Titel «Raus aus der Sackgasse» verlangt sie, dass der Artikel einfach wieder aus der Bundesverfassung gestrichen wird. Und nun legt also das Forum Außenpolitik voraus seinerseits einen Vorschlag auf den Tisch als Gegenvorschlag zur RASA-Initiative. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, das klingt alles einigermaßen kompliziert. Was möchte denn dieses Forum Außenpolitik mit seinem Gegenvorschlag erreichen?
Der Gegenvorschlag gibt vor, das große politische Dilemma der Gegenwart zu lösen. Die Schweiz möchte die Zuwanderung steuern mit Höchstzahlen und Kontingenten. Die EU sagt, das ist mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen nicht vereinbar. Das Forum Außenpolitik findet nun, die RASA-Initiative, also dieser brachiale Radiergummi, sei da auch keine Lösung, denn die Chancen in einer Volksabstimmung seien sehr klein. Würde aber die RASA-Initiative vom Volk abgelehnt, dann wirke das quasi wie eine Verdoppelung der Masseneinwanderungsinitiative und deshalb brauche es einen Gegenvorschlag zur RASA-Initiative.
Und was ist jetzt wirklich neu an diesem Gegenvorschlag?
Man muss es klar sagen, praktisch nichts. Das Forum will einfach in der Bundesverfassung festschreiben, dass die Schweiz die Zuwanderung eigenständig steuert. Verzichtet aber in diesem Vorschlag auf Höchstzahlen und Kontingente, verzichtet auch auf einen Inländervorrang, wie ihn zurzeit vor allem die FDP propagiert. Es kommt einfach ein langer Katalog von Massnahmen, die es aber im Wesentlichen allesamt schon gibt. Und selbst das wird noch abgeschwächt, indem es heißt, der Bund kann solche Massnahmen ergreifen, er muss aber nicht.
Wie wäre denn mit diesem Vorschlag garantiert, dass die Zuwanderung tatsächlich gesteuert bzw. begrenzt würde?
Gar nicht. Ein solcher Verfassungsartikel wäre eine reine Absichtserklärung. Und hier sehe ich das größte Problem. Wieso sollte jemand, der die Zuwanderung begrenzen möchte, einem Vorschlag zustimmen, der diese Zuwanderung nur vielleicht begrenzt? Und es gibt noch ein größeres Problem. Wie soll der Bundesrat in Brüssel noch glaubwürdig die Position der Schweiz vertreten können und sich für Höchstzahlen und Kontingente einsetzen, wenn in der Heimat permanent Signale ausgesendet werden, dass man diese eigentlich gar nicht möchte?
Also Philipp Burkhardt, das ist jetzt mal ein Vorschlag eine Denkfabrik. Hat aber dieser Vorschlag überhaupt Chancen, politisch umgesetzt zu werden? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, an der heutigen Medienkonferenz sind Vertreterinnen und Vertreter von SP, CVP, Grünen, Grünliberalen und BDP aufgetreten, die den Vorschlag sehr positiv beurteilt haben. Insofern ist es wahrscheinlich, dass er tatsächlich in die Mühlen des Parlaments kommt.
Und reicht das zeitlich alles noch?
Ja, da müsste sich das Parlament schon ziemlich sputen. Schließlich hat bisher nicht einmal der Bundesrat zur RASA-Initiative Stellung genommen, geschweige denn zu einem allfälligen Gegenvorschlag. Der früheste Abstimmungstermin im besten Fall wäre wohl der 12. Februar 2017, 3 Tage nach Umsetzungsfrist. Aber auch das ist wohl eher illusorisch. Mit anderen Worten, das Ei des Kolumbus ist heute sicher auch nicht gefunden worden.
Damit hätten wir diese Frage beantwortet. Vielen Dank, live aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Malaria, warten und warten und warten auf weitere Menschenfreunde und einen richtigen Impfstoff. Mehr Realitätsverweigerung gibt's nicht. Österreichs Regierungsparteien nach der Wahlwatsche und wenn die Maus dich spürt. Neues aus der Computerwelt. 6 Wochen vor dem Abstimmungstermin hinterfragt ein Mitinitiant die Umsetzbarkeit der eigenen Initiative. Der ehemalige Bundesratssprecher Oswald Sick sagt nämlich im heutigen Tagesanzeiger, das bedingungslose Grundeinkommen sei isoliert, also auf die Schweiz beschränkt, nicht umsetzbar. Sinngemäß sagt Sick, wenn diese Initiative angenommen wird, dann kommen auch die Ausländer, die von diesen 2.500 Franken pro Monat profitieren wollen. Ich fragte Oswald Sick, ob er denn erst jetzt, 6 Wochen vor der Abstimmung, auf dieses Problem gestoßen sei.
Nein, von dem bin ich schon lange ausgegangen. Überall habe ich darauf hingewiesen, dass die Schweiz das bedingungslose Grundeinkommen nicht allein und isoliert einführen kann, sondern dass das eine so fundamentale Änderung unserer Arbeitsgesellschaft, aber auch unserer Sozialpolitik sein wird, dass man das nur zusammen mit dem europäischen Raum tun kann.
Aber diese Aussage, das muss man wohl so sehen, wird dieser Initiative Stimmen kosten.
Da bin ich nicht so überzeugt.
Warum nicht?
Die einen werden sagen, ich stimme mal ja, das kommt ja doch nicht sofort. Und die anderen werden vielleicht davon überzeugt sein, dass die Einkommen neu verteilt werden, dass die Sozialpolitik im Grunde genommen vom Kopf auf die Füße gestellt werden soll, dass diese einfach eine große Anlaufzeit brauchen.
Aber wenn man jetzt Ihre Aussage so hört, dann kann man sagen, sollte die Initiative angenommen werden, dann ist sie schlicht nicht umsetzbar. Also es ist nach wie vor eine Utopie, die Sie da vertreten gegen außen.
Das ist halt keine gewöhnliche Initiative, wie heute sie leider üblich ist, dass man überall in den Initiativen bereits die Bedingungen setzt und sagt, sie müsse am Montag nach dem Abstimmungstag umgesetzt werden. Der Bundesrat ist dort völlig frei, dem Parlament ein Vorgehen vorzuschlagen. Persönlich bin ich der Meinung, dass es gut wäre, wenn man mit einem Kanton einen Pilotversuch machen würde mit einer gewissen Zeit, ein bedingungsloses Grundeinkommen allen Leuten oder einfach den Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern auszurichten.
Aber so steht es nicht in der Verfassung. Warum steht es denn nicht, dass man einen Versuch machen würde in einem Kanton? Warum wird das quasi national geschrieben?
Man kann und soll nicht alles in die Verfassung schreiben. Wir haben noch Bundesrat und Parlament, die für die Ausführungsgesetzgebung zuständig sind. Und die sollen eine gewisse Flexibilität haben.
Der Mitinitiant Daniel Hänisch spricht von Populismus, wenn Sie sagen, diese Initiative würde automatisch Ausländer anziehen, beziehungsweise ein Ja zu dieser Initiative. Warum schaffen Sie hier bewusst eine Differenz im Komitee?
Ja, gut, was ist Populismus in diesem Zusammenhang? Es ist eigentlich klar, dass wir, wenn wir einmal in der Politik sagen, wir müssen etwas zusammen mit Europa tun, als Schweiz, dann scheint mir das nicht Populismus zu sein.
Das sagt Oswald Zick, ehemaliger Bundesratssprecher und Mitinitiant des bedingungslosen Grundeinkommens, über das am 5. Juni abgestimmt wird. Die Zahlen sind, man muss es sagen, beelendend. Alle 2 Minuten stirbt ein Kind an Malaria, meistens in Afrika. Und das, obwohl es doch eigentlich einfache Schutzmaßnahmen und wirksame Medikamente gegen die Tropenkrankheit gäbe. Heute am Weltmalaria-Tag wollen wir wissen, welche Rolle die beiden großen Schweizer Pharmakonzerne im Kampf gegen Malaria spielen. Zuerst Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Novartis und Roche, beide großen Basler Pharmakonzerne, mischen im Geschäft mit Malaria-Medikamenten mit. Doch Novartis tut das deutlich aktiver, denn Novartis stellt Coartem her. Das ist die Standardbehandlung für Patienten, die an Malaria erkrankt sind. 85% des produzierten Coartems steckt der Konzern in ein eigenes Projekt, in die Malaria-Initiative.
Novartis hat also bis heute mehr als 750 Millionen Coartem-Behandlungen gegen Selbstkostenpreis abgegeben,
sagt Hans Rietfeld von der Malaria-Initiative nicht ohne Stolz. Er gibt Coartem zum Selbstkostenpreis ab, an Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in betroffenen Gebieten, vor allem in Afrika.
Die Patienten in Afrika bezahlen meist nichts für diese Medikamente, wenn die dann im öffentlichen Spital abgegeben werden. Und die Regierungen, die dann diese Medikamente verteilen, bekommen das Geld eigentlich von internationalen Donoren.
Soweit funktioniert das System. Aber Coartem wirkt nicht mehr immer wie gewünscht, beobachtet der Experte.
Das heißt, die Malaria-Erreger werden immer noch effektiv eliminiert, aber es dauert einige Tage länger. Und das ist schon ein Signal, dass die Malaria-Parasiten Resistenz entwickeln.
Wenn das Mittel nicht mehr wirkt, muss ein neues her. Novartis forscht derzeit an zwei Malaria-Medikamenten, die, wenn alles nach Plan läuft, 2021 auf den Markt kommen könnten. Dabei greift der Basler Pharmakonzern auf Kooperationen zurück.
Partnerships sind in Forschung und Entwicklung in Malaria ganz wichtig. Die Partner teilen nicht nur wissenschaftlichen Daten und Einsichten, aber auch unterstützen finanziell die Forschungsarbeiten.
Konkret heißt das, selbst ein Milliardenkonzern wie Novartis lässt sich seine frühe Malaria-Forschung gern von externen Geldgebern mitfinanzieren. Das Malaria-Geschäft wäre sonst wohl schlicht zu wenig lukrativ für Pharma-Multis. Während Novartis im hauseigenen Tropeninstitut in Singapur weiter an neuen Malaria-Medikamenten herumforscht, zieht sich die Basler Lokalrivalin Roche nach und nach aus diesem Krankheitsgebiet zurück. Roche vertreibt zwar mit Lariam ebenfalls ein Malaria-Präparat, das Reisende auch als Prophylaxe einnehmen können. Doch Lariam hat seinen Zenit überschritten. Die Nachfrage sinkt und Roche hat die Vermarktung in mehreren Ländern wie in den USA, in Deutschland und Dänemark inzwischen eingestellt. Das Erforschen neuer Malaria-Mittel überlässt Roche der Konkurrenz. Eben Novartis oder auch GlaxoSmithKline. Letztere sind dabei, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln.
Eine Hoffnung im Kampf gegen Malaria ist also ein Impfstoff, doch diese Hoffnung ist schon alt. Bereits 1987 wurde im Labor ein erster Impfstoff entwickelt und auch an Menschen getestet. Doch heute, 30 Jahre später, ist noch immer kein Malaria-Impfstoff zugelassen. Warum, fragt man sich, geht das so lange? Das fragte ich Christian Längerle vom Schweizerischen Tropeninstitut TPH.
Ja, es geht so lange, weil Malaria leider von einem Parasit übertragen wird, nicht von einem Virus oder einem Bakterium. Und das ist insofern wichtig, dass Parasiten viel komplexer sind biologisch als eben Viren und Bakterien. Und das heißt, dass sie viel, viel mehr Abwehrmöglichkeiten haben. Sie haben alle möglichen Tricks, um gegen Vakzine vorzugehen. Und deswegen ist es einfach unglaublich schwierig.
Das ist die medizinische Seite. Ist es denn nicht auch so, dass ein Malaria-Impfstoff für Pharmafirmen nicht so interessant ist?
Das ist auch natürlich so. Es ist so, für Malaria gibt es generell keinen zahlenden Markt. Für Medikamente gilt das genauso wie für Impfstoffe und das hat natürlich auch noch mal das Ganze langsamer gemacht.
Wäre man denn heute weiter, wenn die Universitäten und die Pharmafirmen besser zusammengearbeitet hätten bei dieser Frage?
Nein, das glaube ich nicht, weil Unis und Pharma haben eigentlich relativ gut zusammengearbeitet. Der entscheidende Unterschied kam ungefähr 2005, als die Gates-Stiftung, also die Melinda-Gates-Stiftung, angefangen hat, massiv in dieses Feld zu investieren. Und es ist nur das Geld dieser Stiftung, das wirklich dann Fortschritte ermöglicht hat.
Das heißt, ohne diese philanthropischen Organisationen, diese Stiftungen, wäre man noch viel weniger weit.
Das ist zu 100% so, ja. Es ist wirklich eine radikale Änderung, ungefähr seit 2005. Und ohne das wären wir immer noch sehr, sehr weit weg von irgendeinem Impfstoff.
Und warum können denn das die Unis alleine nicht stemmen?
Weil wir haben einfach die finanziellen Ressourcen nicht. Nur um Ihnen eine Idee zu bekommen, der einzige Malaria-Vakzin, der zurzeit auf dem Markt ist, der ein wenig funktioniert, nicht so gut leider, hat über 100 Millionen Dollar gekostet in Entwicklungsgeld. Und natürlich haben Unis absolut nicht diese Art von Geld.
Aber diese Abhängigkeit von Stiftungen, die ist auch gefährlich?
Die ist gefährlich, es ist ganz klar. Heutzutage werden viele Prioritäten in der Welt der Malaria und von vielen anderen Krankheiten nicht mehr in Genf oder Washington gemacht, sondern in Seattle bei der Gates-Stiftung.
Christian Längerler, wann kommt jetzt dieser Malaria-Impfstoff wirklich auf den Markt?
Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen, weil es ist wirklich schwierig, wegen der Biologie, die dahinter steckt. Zurzeit gibt es keinen Ausblick, dass es in den nächsten Jahren etwas geben wird, das wirklich sehr gut ist.
Sie haben Rendezvous. In 11 Minuten ist es 13 Uhr. Nach dem Debakel bei der Präsidentschaftswahl, bei der ein Rechtsaußen und ein Grüner den Einzug in die Stichwahl schafften, wehren sich Österreichs Regierungsparteien SPÖ und ÖVP gegen geforderte personelle und inhaltliche Konsequenzen. Lieber sprechen sie von Relaunch der Arbeit. Schließlich dürfe man das Land jetzt nicht im Stich lassen. Doch die Durchhalteparolen und Standardfloskeln können das Malaise der beiden quasi ewigen Regierungsparteien nicht mehr übertünchen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Wutwahl, das Ende der Zweiten Republik, Polit-Tsunami. Österreichs Gazetten geizten heute nicht mit dramatischen Titeln. Die Niederlage von Rot und Schwarz sei nicht ein bloßer Protest gegen die beiden Regierungsparteien, sondern darin zeige sich der tiefe Wunsch eines Großteils der Bevölkerung auf ein Leben ohne die ewige Große Koalition. Doch wenn man den Reaktionen von Spitzenvertretern der beiden Parteien zuhört, merkt man, dass sie diesen Wunsch noch immer nicht gehört haben. Sicher sei das Resultat eine Warnung, meinte SPÖ-Kanzler Werner Faymann. Deshalb werde man jetzt härter arbeiten. Kein Wort zum Hüst und Hott in der Flüchtlingsfrage, kein Wort zu der Wut der eigenen Wählerschaft über Bankenrettungen einerseits und Reallohnverluste und hohe Arbeitslosigkeit andererseits. SPÖ-Generalsekretär Gerhard Schmid ortet nur Kommunikationsprobleme.
Wir müssen den Menschen, die ein ganzes Monat lang hart arbeiten, um sich am Ende des Monats einen bescheidenen Lebensstandard leisten zu können, zu diesen Wählerinnen und Wählern, zu diesen Menschen müssen wir einen besseren, einen intensiveren Kontakt aufbauen. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
Personelle Konsequenzen werde es nicht geben, so Schmidt. Wenn Parteimitglieder dies forderten, seien das Einzelmeinungen. Und schließlich habe die gestrige Wahl nichts mit der Regierung zu tun, die Regierungspolitik sei nicht zur Wahl gestanden. Ähnlich tönt es beim konservativen Koalitionspartner. Mit personellen Konsequenzen löse man keine Probleme, sagte Vizekanzler und ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner. Zudem hätten die Bürgerinnen und Bürger zum Teil überzogene Erwartungen an die Politik. Und auch Mitterlehner sieht vor allem ein Kommunikationsproblem.
Sicherlich geht es darum, einen Relaunch durchzuführen, was die Art und Weise des Auftretens der Regierung anbelangt, Stichwort Streit, aber auch was die Inhalte betrifft, das auch wirklich zu tun. Ich glaube, sehr viele Chancen dazu wird es sicherlich nicht mehr geben.
Wohl wahr. Nur einen Neustart haben ÖVP und SPÖ in den letzten Monaten praktisch nach jeder Wahlniederlage in den Bundesländern angekündigt. Geschehen ist mindestens in den Augen der Wählerinnen und Wähler nichts. Schneller war man mit der Schuldzuweisung für die Niederlage. Man sei auch Opfer der Meinungsumfragen geworden, meinte etwa der ÖVP-Parteichef. Meinungsumfragen und Kommunikationsprobleme also, aber sicher nicht die falsche Politik. Mehr Realitätsverweigerung ist fast nicht mehr möglich.
Joe Schelbert. Hier im Rendezvous gleich die Computermaus, die fühlt. Doch zuerst noch Serbien. Dort will Regierungschef Aleksandar Vučić das Land in die EU führen. Er hat dafür bei den gestrigen Parlamentswahlen erneut ein klares Mandat der Bevölkerung bekommen. Nötig wäre die Wahl allerdings gar nicht gewesen, denn Vučić hatte die Wahlen erst vor 2 Jahren klar gewonnen und hätte weitere 2 Jahre weiter regieren können. Warum ihm Neuwahlen jetzt schon wichtig waren, weiß Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Aleksandar Vučić ist ein Ingenieur der Macht, und zwar einer mit viel Begabung. Er weiß genau, wie er reden muss, damit ihn die einfachen Leute lieben. Das bewies er auch gestern Abend in seiner Siegeransprache. Ich danke allen Leuten, die verstanden haben, wie schwer mir persönlich diese Kampagne gefallen ist. Tagtäglich war ich den schmutzigsten Angriffen ausgesetzt, sagte Vučić. Aber er sei glücklich, dass er sich darauf gar nicht eingelassen habe. Vučić, der gute Mensch, das Opfer, das wie Jesus die rechte Wange hinhält, wenn er einen Schlag auf die linke erhalten hat. Der Premier wirft sich regelmäßig in diese Pose, aber mit der Realität hat sie wenig zu tun. Vučić hat alle großen Medien im Land, direkt oder indirekt, unter Kontrolle und lässt sie, die politischen Gegner, erbarmungslos desavouieren. Die Wahl hat er quasi zur Volksabstimmung gemacht. Vučić, ja oder nein? Das Spiel mit der öffentlichen Meinung und den Medien hat Vučić schon in den kriegerischen 90er Jahren gelernt. Da war er als Minister des Regimes von Slobodan Milošević für die Propaganda verantwortlich. Inzwischen hat Vučić eine Wende vollführt und will Serbien in die EU führen. Die Wähler haben gesagt, dass sie nicht zurück in die Vergangenheit wollen, zurück zu den kriegerischen Konflikten, sagte Vučić. Hinter dieser Aussage versteckt sich eine feine Drohung. Mit ein paar Abgeordneten wird jetzt neu auch die Partei seines einstigen Verbündeten und mutmaßlichen Kriegsverbrechers Vojislav Šešelj im Parlament sitzen. Vučić kann der EU jetzt sagen, schaut, wenn ihr mich nicht unterstützt, wenn ihr zu harte Reformen von mir verlangt, wird Šešelj die nächsten Wahlen gewinnen und Serbien zurück in den Krieg führen. Ich garantiere euch die Stabilität auf dem Balkan. Vučić hat die vorzeitigen Wahlen mit dem Argument angesetzt, er brauche das Mandat für Reformen, die nötig sind, um in die EU zu gelangen. Er tut, als ob die Macht ein Mittel wäre, um das Ziel EU zu erreichen. Aber vielmehr ist es umgekehrt. Das Versprechen einer besseren Zukunft in der EU ist für Vučić das Mittel und seine Macht das Ziel. Ich habe das Volk nicht angelogen, als ich für nächstes Jahr ein Wachstum von 3% und für das Jahr darauf 4% versprochen habe, sagte Vučić. Auch in der Vergangenheit hat Vučić zahlreiche neue Arbeitsplätze und riesige ausländische Investitionen versprochen. Kaum jemand hat ihn an die vielen Versprechen erinnert, die nicht erfüllt wurden. Vučić wird auch in Zukunft nur Reformen verwirklichen, die seine Macht nicht gefährden. Vielleicht Beamtenlöhne und Renten kürzen, aber nur, solange die öffentliche Meinung mitgeht. Sollte er aber in der Verwaltung und den Staatsbetrieben nur auf Effizienz setzen, würde er seinen eigenen Machtapparat demontieren. Seine Fortschrittspartei lebt nicht zuletzt davon, dass sie ihren Anhängern Stellen versprechen kann. Sollte es hart auf hart kommen, wird sich Vučić nicht für die EU, sondern für die Macht entscheiden.
Fluchen vor dem Computer kommt wohl in den besten Familien vor. Wenn das Computerprogramm nicht richtig will, dann kann das so richtig nerven. Genau hier setzt eine Berner Forschergruppe an. Sie entwickelt eine Computermaus, die zum Beispiel unseren Blutdruck misst und so merkt, wann wir nicht mehr weiterkommen. So sollen wir Hilfe bekommen, bevor wir fluchen. Klingt interessant, auch in den Ohren des IT-Giganten Microsoft. Thomas Pressmann.
Jean-Michel Stampfli ist 55. Der gelernte Elektromonteur aus Biel ist heute Verkäufer. Sein Computerwissen hat er sich mit der Zeit selber angeeignet. Zwischendurch verliert er während der Arbeit mit dem Computer die Geduld.
Ja, wenn es einfach nicht geht, oder? Wenn man irgendwo etwas liest oder etwas schaut, dann drückt man, dann passiert nichts, passiert das Falsche.
Schnell werde er nervös und unsicher. Jüngere Kollegen seien da im Vorteil, sagt Jean-Michel Stampfli. Er macht deshalb bei einem Test mit. In einem kleinen Raum in einer alten Villa in Bern stehen aufgereiht auf Bürotischen mehrere Computer. Das Testlabor der Forscher sieht unspektakulär aus. Doch es zählen die inneren Werte. Auf einem der Computer ist die neue Testsoftware installiert. Versuchsperson Jean-Michel Stampfli lässt es sich zeigen.
Jetzt siehst du schon, dass verschiedene Sachen da im Hintergrund losgehen, die nachher eigentlich die Messdaten sammeln. Jetzt kannst du dort mal musst dich registrieren. Du musst unten nachher auf Register, genau. Und jetzt hast du da mal schon ein bisschen...
Seit 2 Jahren tüfteln die Berner Forscher an der Software, welche sofort reagiert, wenn jemand Hilfe benötigt. Eine Maus misst mit Sensoren Puls, Herzfrequenz und die Oberflächenspannung der Haut. Zudem verfolgt ein Gerät die Augenbewegungen. Der Computer versucht so zu erahnen, was der Benutzer will, ob eine E-Mail verschicken oder eine Signatur anpassen. Die Technik zeigt, wenn nötig, mit Grafiken oder Videos, was zu tun ist. Die neue Software habe kaum mehr etwas gemeinsam mit älteren Computerhilfsprogrammen, sagt Forscher Christoph Glauser.
Also hier ist eigentlich schon ein Schritt in der Technologie, ist man da vorwärts gekommen, dass das System quasi jetzt in unserem Fall eigentlich mitdenkt. Oder es misst mit und es denkt mit und es fühlt ein bisschen mit, oder? Und schaut, wie geht's dem User, was braucht er, und dann eigentlich sehr gezielt versucht, ihn dabei zu unterstützen bei der Arbeit.
Diese Hilfestellungen würden gezielt eingesetzt, damit sie nicht nervten.
Wenn das zum richtigen Zeitpunkt kommt und die richtige Information dabei ist, dann sind sie happy, dann ist das okay, dann akzeptieren sie es auch.
Ältere User sollen so mit den Jungen mithalten können. Das ist das Ziel der Forschung von Christoph Glauser und seinen Mitarbeitern, Computerspezialisten, Statistiker, Soziologen. Das private Institut für angewandte Argumentenforschung entwickelt die Software zusammen mit der Universität Genf und anderen Forschungsstellen. IT-Gigant Microsoft hat schon Interesse angekündigt und will die Software zusammen mit der intelligenten Maus auf den Markt bringen. Versuchsteilnehmer Jean-Michel Stampfli sitzt vor seinem Computer im Versuchslabor. Zu lange, findet die Maschine.
Ich bin hier konzentriert am Arbeiten, probiere dann ein Mail zu entziffern. Und jetzt hat das System gemerkt, dass ich da schon ein Zeitchen dran bin. Und sie schlagen mir vor, dass ich eine kurze Pause mache.
5 Minuten werden angebracht, meint der Computer. Versuchsteilnehmer Jean-Michel Stampfli lässt sich das nicht zweimal sagen. Er steht auf und holt sich einen Kaffee.
13 Uhr. Da wankt das etablierte Parteiengefüge aber zünftig. Bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich erleben die Sozialdemokraten und die Konservativen ein Fiasko. Was nun? Tagesgespräch zu Österreich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
Eine Denkfabrik fordert einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative, die die Masseneinwanderungsinitiative rückgängig machen will. Mit diesem Gegenvorschlag wäre die Zuwanderung ohne Kontingente, hieß es an einer Medienkonferenz. Die Schweizer Jugendherbergen haben im vergangenen Jahr knapp 15% weniger Übernachtungen verbucht. Die Zahl der ausländischen Gäste ging gar um mehr als 30% zurück. Damit wirkte sich der starke Franken bei den Jugendherbergen deutlich stärker aus als etwa bei den Hotels. US-Präsident Barack Obama redet den Europäern erneut ins Gewissen. Ein geeintes Europa trage dazu bei, dass Normen und Regeln weltweit erhalten würden und dass der Wohlstand gefördert werde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.